Kapitel 16 War verloren und ist gefunden. Nach Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, Silberling und Sohn machen deutlich, wie mitleidsvoll Gott Menschen liebt, die fern von ihm umherirren. Er überlässt sie nicht ihrem Elend, obwohl sie sich von ihm abgewendet haben. Allen, die den Versuchungen des listigen Feindes ausgesetzt sind, naht er sich mit seiner ganzen Güte. Durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn bekommen wir darüber hinaus eine Vorstellung davon, wie Gott mit Menschen verfährt, die einstmals des Vaters Liebe kannten, sich dann aber vom Versucher gefangen nehmen ließen. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Dieser jüngere Sohn war der strengen Zucht im Vaterhause überdrüssig. Er glaubte, ihm werde dort seine Freiheit beschnitten. Die Liebe und Sorge seines Vaters deutete er völlig falsch. Er nahm sich vor, hinfort nur noch nach seinem eigenen Kopf zu handeln. Der junge Mann fühlt sich bei seinem Vater zu nichts verpflichtet und kennt auch keine Dankbarkeit. Dennoch beansprucht er alle Rechte, die ein Sohn hat. Ein angemessenes Erbteil des väterlichen Besitztums. Er verlangt schon jetzt, was ihm eigentlich erst nach dem Tode des Vaters zusteht, und denkt nur an den Genuss des Heute, nicht an die Zukunft. Als er sein Erbe empfangen hat, zieht er ferne über Land, fort vom Elternhaus. Nun, da er Geld im Überfluss hat und so viel Freiheit, dass er tun kann, was ihm beliebt, schmeichelt er sich mit dem Gedanken, damit sei sein Herzenswunsch erfüllt. Niemand kann ihm mehr vorschreiben: Lass dies, sonst kommst du zu Schaden. Oder: Tu das, weil es so recht ist. Üble Genossen helfen ihm, immer tiefer in Sünde zu versinken, und so bringt er sein Gut durch mit Prassen. Über manche Menschen urteilt die Bibel: Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Genau das trifft auf den jungen Mann zu. Den Reichtum, den er selbstsüchtig vom Vater forderte, verschwendet er mit Huren. Er vergeudet den Schatz seiner frischen Manneskraft. Dem Feuer seiner Begierden opfert er die schönsten Jahre seines Lebens. Seine Geisteskräfte, seine hohen Jugenderwartungen und seine Glaubensziele. Eine große Hungersnot bricht aus. Er fängt an zu darben und hängt sich an einen Bürger des Landes, der ihn auf den Acker schickt, die Säue zu hüten. Das war für einen Juden die gemeinste und erniedrigendste Arbeit. Der junge Mann, der sich seiner Freiheit so gerühmt hatte, ist zum Sklaven geworden. Ja, er ist in denkbar schlimmste Knechtschaft geraten. Er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Vorbei ist es mit dem Glanz und Flitter, der ihn einst verführte. Schwer lastet die Kette. Er sitzt auf dem kahlen Boden im öden, verhungerten Land. Seine einzige Gesellschaft sind die Schweine, und er begehrt, seinen Bauch mit Trebern zu füllen, die die Säue fressen. Von den fröhlichen Kumpanen, die sich in den Tagen des Reichtums um ihn scharten und auf seine Kosten aßen und tranken, ist ihm keiner als Freund geblieben. Wo ist jetzt die alte, laute Lustigkeit? Damals, als er sein Gewissen und seine bessere Einsicht betäubte, hielt er sich für glücklich. Doch nun, mittellos, elend, hungernd, tief gedemütigt, sittlich verkümmert, willensschwach und allem feineren Gefühl tot, ist er der heruntergekommenste aller Menschen. Welch treffendes Bild vom Zustand des Sünders! Obgleich Gott ihn mit den Segnungen seiner Liebe umgibt, ist der sündige Mensch nur der Ich-Sucht und dem frevelhaften Vergnügen hingegeben und wünscht sich nichts so sehr, als von seinem Vater getrennt zu sein. Er verlangt, wie der undankbare Sohn, die guten Dinge Gottes als sein gutes Recht und nimmt sie als Selbstverständlichkeit hin, ohne an Dank oder an Gegendienst zu denken. Wie Kain von dem Angesicht des Herrn ging, um sich einen Wohnplatz zu suchen, und wie der verlorene Sohn fern über Land zog, so suchen auch alle anderen Sünder ihr Glück im Vergessen Gottes. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Doch, wie auch immer der äußere Anschein trügen mag, ein Leben, das das eigene Ich zum Mittelpunkt hat, ist verschwendet. Wer versucht, fern von Gott zu leben, vergeudet sein Vermögen, seine besten Jahre, seine Geistes- und Herzens- und Seelenkräfte und legt alles darauf an, sich auf ewig bankrott zu richten. Wer sich von Gott trennt, um sich selbst dienen zu können, wird zum Sklaven des Mammons, und sein Geist, den Gott einst für den Umgang mit Engeln schuf, erniedrigt sich zum Dienst am irdisch-tierischen. Darauf läuft aller Ich-Dienst hinaus. Falls du dich für ein solches Leben entschieden hast, so bist du dir sicher im Grunde ganz klar darüber, dass du Geld ausgibst für Dinge, die nicht sättigen, und arbeitest, ohne Befriedigung zu finden. Es gibt Stunden, in denen du deinen würdelosen Zustand erkennst und allein im weiten Land dein Elend spürst. Dann schreist du voller Verzweiflung: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Der Prophet spricht eine allgültige Wahrheit aus, wenn er sagt: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Doch die Menschen können sich selbst von Sonnenschein und Regen ausschließen. Wir können, auch wenn die Sonne der Gerechtigkeit scheint und der Regen der Gnade reichlich für alle fällt, in der Trennung von Gott wie in dürren Wüstenstrichen wohnen. Gott geht in seiner Liebe auch dem noch nach, der sich aus freier Entscheidung von ihm gelöst hat und lässt nichts unversucht, ihn zum Vaterhaus zurückzuführen. Vom verlorenen Sohn heißt es: Da ging er in sich. Er zerbricht den Bann, mit dem Satan ihn gehalten hat, sieht ein, dass er sein Elend der eigenen Torheit zuzuschreiben hat und sagt sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. So elend der verlorene Sohn auch ist, die Überzeugung, dass der Vater ihn liebt, gibt ihm Hoffnung. Die Vaterliebe zieht ihn heim. Ebenso ist es mit Gott. Die Versicherung, dass er liebt, bewegt den Sünder zur Umkehr. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes zur Buße leitet? Gott legt um jede gefährdete Seele die goldene Kette göttlicher Liebe, Gnade und Erbarmung und versichert: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Der Sohn entschließt sich, seine Schuld zu bekennen. Er will zu seinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Wie wenig er von der Liebe des Vaters weiß, zeigt er dadurch, dass er fortfährt: Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der junge Mann kehrt Schweineherde und Trebern den Rücken und macht sich auf den Heimweg, obwohl zitternd und schwach vor Hunger, eilt er dennoch, so schnell er kann. Er hat nichts, seine Lumpen zu verbergen, doch das Elend hat jeden Stolz in ihm besiegt. Er will um den Platz eines Tagelöhners bitten, wo er einmal Sohn gewesen war. Als er einst in froher, unbekümmerter Jugendlichkeit aus dem heimatlichen Hoftor stürmte, ahnte er nicht, wie viel Schmerz und Sehnen er im Herzen des Vaters zurückließ. Auch beim Tanzen und Schwelgen mit seinen Zechgenossen dachte er kaum an den üblen Leumund, in den sein Zuhause geriet. Und als er heimwandert, müde und von jedem Schritt gepeinigt, da ahnt er noch viel weniger, dass jemand ihn erwartet. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Liebe hat gute Augen. Mag der Sohn in den Jahren der Sünde noch so tief gesunken sein, der Vater erkennt ihn dennoch. Es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater will nicht, dass jemand über das elende Äußere des Sohnes spottet. Er nimmt seinen eigenen kostbaren Mantel von den Schultern und umhüllt damit das Jammerbild seines Sohnes, der voll Reue bekennt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin forthin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Doch der Vater drückt ihn an sich, führt ihn ins Haus und lässt ihn erst gar nicht um die Stelle eines Tagelöhners bitten. Als Sohn soll er geehrt werden mit dem Besten, das das Haus zu bieten hat. Die Bediensteten, Knechte und Mägde müssen ihn achten und ihm Handreichung tun. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Im Drange der Jugendjahre erschien dem Sohn der Vater als übermäßig streng. Wie ganz anders urteilt er jetzt? Ebenso ergeht es denen, die sich von Satan täuschen lassen. Sie halten Gott für hart und gesetzesstreng. Sie meinen, er warte nur darauf, Menschen zu bedrohen und verdammen zu können, und findet tausend gute Gründe, ihnen nicht helfen zu müssen. Sein Gesetz, so glauben sie, sei ein Hemmschuh menschlichen Glücks und ein schweres Joch, das man abwerfen müsse. Wem jedoch die Liebe Christi die Augen geöffnet hat, der erkennt, dass Gott mit uns fühlt. Für den ist er kein tyrannisches, unnachgiebiges Wesen, sondern ein Vater, den danach verlangt, den reuigen Sohn in die Arme zu schließen. Wer das als Sünder erkennt, ruft mit dem Psalmisten aus: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, so ihn fürchten. Der verlorene Sohn im Gleichnis muss sich keine Vorwürfe über seinen schlechten Lebenswandel anhören. Er hat wirklich das Gefühl, das Vergangene ist vergeben und vergessen und für immer ausgelöscht. Ebenso spricht Gott zum Sünder: Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie die Nebel. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein, und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden. Wie herrlich ist diese Zusicherung, dass Gott den reuigen Sünder annehmen will. Bist du, lieber Hörer, deinen eigenen Weg gegangen? Hast du dich weit von Gott verirrt? hast du von den Früchten der Übertretung genascht und hast erfahren, dass sie schon auf den Lippen zu Asche werden? Sitzt du nun, o deine Güter vertan, deine Lebenspläne durchkreuzt und deine Hoffnungen abgetötet sind, einsam und verlassen da? Dann achte auf die Stimme, die du schon so lange überhörst, obwohl sie doch so klar und deutlich klingt. Darum macht euch auf, ihr müsst davon, ihr sollt an dieser Stätte nicht bleiben. Um der Unreinheit willen muss sie unsanft zerstört werden. Kehr heim zum Vaterhaus, Gott ruft dir zu. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Hör nicht auf den Feind, der dir einflüstern will. Du solltest Christus fernbleiben, bis du dich selbst gebessert habest und gut genug geworden seist, vor Gott treten zu können. Wenn du so lange warten willst, kommst du nie zu Gott. Deutet Satan auf deine unreinen Kleider, dann wiederhole vor ihm die Verheißung Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sag dem Erzfeind, dass das Blut Jesu Christi von allen Sünden reinmacht, und bete mit David. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Mache dich auf den Weg zu deinem Vater. Er wird dir weit entgegenkommen. Gehst du reuig auch nur einen Schritt, so eilt er, dich in seine Liebesarme zu schließen. Sein Ohr ist empfänglich für den Schrei jeder bußfertigen Seele. Er spürt an dir auch das allererste zaghafte Gottesverlangen. Ein Gebet mag noch so gestammelt, eine Träne noch so verborgen geweint, ein aufrichtiges Sehnen nach Gott noch so schwach sein. Der Heilige Geist Gottes kommt einem solchen Menschen entgegen. Schon ehe das Gebet gesprochen oder das Sehnen des Herzens in Worte gefasst ist, eilt die Gnade Christi, um sich mit der Gnade zu vereinigen, die an der Menschenseele wirkt. Dein himmlischer Vater wird dir die mit Sünden verschmutzten Kleider abnehmen. In der gleichnishaften Prophezeiung des Sacharja stellt der hohe Priester Josua, der in unreinen Gewändern vor dem Engel des Herrn steht, den Sünder dar. Der Herr spricht dort: Tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Festkleider anziehen. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Ebenso will Gott auch dich mit den Kleidern des Heils und dem Mantel der Gerechtigkeit umhüllen. Wenn ihr zu Felde liegt, glänzt es wie Flügel der Tauben, die wie Silber und Gold schimmern. Er wird dich in seinen Festsaal führen, und Liebe wird sein Zeichen über dir sein. Wirst du in meinen Wegen wandeln, verspricht er, so will ich dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen, dass sie dich geleiten sollen. Das heißt, von den heiligen Engeln, die den Thron umgeben. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Und Himmel und Erde werden in des Vaters Freudengesang einstimmen. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Bis dahin gibt es im Gleichnis des Heilandes keinen Missklang, der die Freudenszene stört. Doch nun führt Christus auch dieses Element ein. Als der verlorene Sohn eintraf, war der älteste Sohn auf dem Felde. Als dieser nun nahe zum Hause kommt, hört er Gesang und Reigen und ruft zu sich der Knechte einen und fragt, was das wäre. Der aber sagt ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wird er zornig und will nicht hineingehen. Dieser ältere Bruder hatte nicht an der Sorge des Vaters teilgehabt, hatte nicht nach dem Verlorenen mit Ausschau gehalten. Er kann deshalb auch des Vaters Wiedersehensfreude nicht teilen. Die Freudengesänge können ihn nicht glücklich stimmen. Als er von dem Knecht den Grund des Festlärms erfährt, erwacht die Eifersucht in ihm. Er will nicht hineingehen und den verlorenen Bruder begrüßen. Er fühlt sich persönlich beleidigt, dass man dem Jüngeren so wohlwollend entgegenkommt. Vollends kommen Stolz und Bosheit bei ihm zum Ausdruck, als der Vater zu ihm hinausgeht, um mit ihm zu reden. Der Ältere betrachtet das Leben im Vaterhaus als eine lange Kette unbelohnter Dienstleistungen und vergleicht damit kleinlich die Gunstbezeugung dem Zurückgekehrten gegenüber. Er lässt durchblicken, dass sein eigener Dienst eher der eines Knechtes als der eines Sohnes gewesen sei. Und statt froh und zufrieden darüber zu sein, beim Vater leben zu dürfen, denkt er nur an den Gewinn, den er aus seinem vorsichtigen Lebenswandel hätte ziehen können. Seine Worte zeigen, dass er nur aus Profitdenken den Freuden der Sünde entsagt hatte. Jetzt, wo der Bruder an des Vaters Gaben teilhaben soll, fühlt er sich benachteiligt. Er missgönnt sie ihm und drückt das auch deutlich aus. Wäre er an der Stelle des Vaters gewesen, hätte er den verlorenen Sohn nicht wieder aufgenommen. Nicht Bruder nennt er ihn, sondern ganz kühl deinen Sohn. Doch der Vater bleibt freundlich. Er antwortet: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. War es dir nicht in all den Jahren, die dein Bruder im Elend hauste, vergönnt, bei mir zu sein? Alles, was dem Glück der Kinder dienen konnte, stand ihnen ausreichend zur Verfügung. Die Frage des Sohnes nach Belohnung ist unberechtigt. Der Vater versichert ausdrücklich: Alles, was mein ist, das ist dein. Du brauchst nur meiner Liebe zu vertrauen und all die Gaben nehmen, die dir angeboten werden. Der eine Sohn hatte sich eine Zeit lang von der Familie getrennt, weil er die Liebe des Vaters nicht kannte. Doch nun, da er zurückgekehrt ist, treibt eine Freudenflut alles Störende hinweg. Dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Sah der ältere Bruder später ein, wie niederträchtig und undankbar er sich verhalten hatte? Sah er ein, dass, obwohl der Jüngere gottlos gehandelt hatte, er dennoch sein Bruder war? Tat er Buße für seine Eifersucht und Hartherzigkeit? Christus schwieg sich darüber aus. Allein bei seinen Zuhörern lag es, wie das Gleichnis ausgehen sollte. Der ältere Sohn stellt die unbußfertigen Juden zur Zeit Jesu und die Pharisäer zu allen Zeiten dar, die mit Verachtung auf vermeintliche Zöllner und Sünder herabblicken. Weil sie selbst in ihren Lastern nie allzu ausschweifend waren, rühmen sie sich ihrer Gerechtigkeit. Christus begegnet diesen notorischen Tatlern mit der Schärfe ihrer eigenen Kritik. Wie der ältere Sohn, so durften sie bestimmte gottgegebene Vorrechte genießen. Doch, wenn sie sich auch Söhne im Hause Gottes nannten, so hatten sie doch den Geist des Mietlings. Ihre Werke taten sie nicht aus Liebe, sondern um der Belohnung willen. In ihren Augen war Gott nichts als ein gestrenger Arbeitsaufseher. Als sie merkten, dass Christus den Zöllnern und Sündern anbot, ihnen die Gabe seiner Gnade zu schenken, jene Gabe, die die Rabbiner nur durch Werke und Bußübungen zu erlangen hofften, da ärgerten sie sich. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes, die dem Vater vor Freude das Herz höher schlagen ließ, weckte bei ihnen blassen Neid. Die Einsprüche, die im Gleichnis der Vater dem älteren Sohn gegenüber erhebt, machen deutlich, wie liebevoll und schonend Gott die Pharisäer zurechtweist. Alles, was mein ist, das ist dein. Nicht als Lohn, sondern als Geschenk. Wie der verlorene Sohn kannst du es nur als unverdiente Liebesgabe vom Vater bekommen. Selbstgerechtigkeit führt nicht nur dazu, falsche Gottesvorstellungen zu verbreiten, sondern macht auch hartherzig und überkritisch im Umgang mit dem Bruder. Der ältere Sohn betrachtet den Heimgekommenen voll Egoismus und Neid, bereit, ihn stets und ständig zu bekritteln und aus dem geringfügigsten Anlass heraus anzuschwärzen. Ihm kommt es darauf an, jeden Fehler aufzudecken, jede Kleinigkeit aufzubauschen, um so die eigene Unversöhnlichkeit rechtfertigen zu können. Viele handeln heute ebenso. Wenn jemand seine ersten Kämpfe gegen eine ganze Flut von Versuchungen ausficht, stehen sie nörgelnd und anklagend daneben. Sie behaupten, Kinder Gottes zu sein, handeln aber im Geiste Satans. Durch ihre Einstellung zum Bruder entziehen sich diese Verkläger selbst dem Licht, das vom Angesicht Gottes ausstrahlt. Viele fragen immer wieder: Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an 4000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Darauf lautet die Antwort: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist der Dienst, den Gott erwählt hat. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückest. Reiß jedes Joch weg und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Sobald du erkennst, dass du ein Sünder bist und dass nur die Liebe deines himmlischen Vaters dich rettet, dann fühlst du auch Liebe und Mitleid gegenüber anderen, die noch in Sünde schmachten. Dann trittst du dem Elend und der Buße nicht mehr mit Eifersucht und Tadel entgegen. Ist erst das Eis der Selbstsucht in deinem Herzen aufgetaut, dann kommst du in Harmonie mit Gott und teilst schließlich seine Freude über die Rettung Verlorener. Du nennst dich ein Kind Gottes. Dieser Anspruch besteht nur dann zurecht, wenn er dein Bruder ist, von dem es heißt: Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Er ist durch enge Bande mit dir verbunden, denn Gott nennt ihn seinen Sohn. Leugnest du deine Verwandtschaft mit ihm, so bekundest du, dass du nur ein Mietling, kein Kind in der Familie Gottes bist. Wenn du den Verlorenen nicht willkommen heißen willst, geht die Festesfreude dennoch weiter. Der Heimgekehrte darf Seite an Seite mit dem Vater essen und arbeiten. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Du aber wirst draußen in der Finsternis stehen. Denn wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe.